Für mich gehört zum Leben immer auch Nächstenliebe und eben der Blick über meinen Tellerrand.
Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur dritten Folge von unserem neuen Podcast von NDR1 Niedersachsen. Mensch, Margot, mein Name ist Arne Torben Vogts. Ich bin Fernseh- und Radiojournalist hier beim NDR in Hannover und mir gegenüber sitzt Margot Käßmann. Und ich glaube, dich muss man nicht größer vorstellen. Ich habe gestern gehört, die beliebteste Christin Deutschlands.
Das glaube ich jetzt nicht gerade, aber ja.
Du hast mal dir was gewünscht, ein Thema. Und zwar hast du gesagt, du würdest gerne mal über den Tellerrand blicken auf Themen, die gerade wegen Corona in die zweite Reihe rücken, die überstrahlt werden von diesem Überthema Corona. Wo siehst du große Baustellen, um die wir uns gerade nicht genug kümmern?
Also zunächst sehe ich mal die Flüchtlinge, sowohl die im Mittelmeer, die wir jetzt gar nicht sehen. Wir wissen nicht, wie viele Boote da sind, wie viele Menschen ertrinken. Das wird immer erahnt oder geschätzt. Ich denke auch an die Flüchtlinge in den Lagern in Griechenland. Griechenland ist selbst in einer schwierigen Situation. Für die Flüchtlinge in Griechenland wird es nicht besser. Da gibt es überhaupt keine europäische Solidarität im Moment. Das ärgert mich. Und ich bin wirklich traurig, verzagt, verzweifelt, wenn ich daran denke, dass kurz vor Weihnachten letztes Jahr gesagt wurde, wir sollten 4.000 unbegleitete Minderjährige, Jugendliche und Kinder aufnehmen aus diesen Lagern. Dann hieß es 1.500 und dann verschwand das Thema in Corona. Und jetzt hat Luxemburg ganze 12 aufgenommen und Deutschland 47. Und das finde ich schon deprimierend.
Da hast du schon ein paar Themen angerissen, um die es jetzt in der kommenden halben Stunde gehen soll. Und Themen, ich finde Klimakrise, Flüchtlingskrise, Solidarität in Europa, Drama um Finanzhilfen für Südeuropa, das sind alles Themen, für die man ein großes Herz braucht. Hast du den Eindruck, dass das gerade enger ist? Zieht es sich etwas zusammen? Weil wir alle eine andere Sorge haben.
Mein Eindruck ist schon, dass die Corona-Krise die Menschen jetzt so massiv in ihrem Alltag beeinflusst, dass da wenig Platz für anderes ist. Das ist ja schon bei den Nachrichten so. Es geht eigentlich um Corona, Corona, Corona. Und dann geht es um Corona in Deutschland. Wie geht es uns in Deutschland damit? Und wir sind nun ja wirklich in einer sehr, sehr privilegierten Situation im Verhältnis zu anderen, wenn wir Bilder sehen aus Italien, aus den USA oder gar aus Indien. Da gibt es Berichte über Terre des Hommes, da bin ich ja auch engagiert, dass wir uns sehr auf uns zurückziehen und die Probleme, die wir jetzt ja haben. Ich verstehe das auch. Also wenn jemand kurz davor steht, pleite zu gehen oder nicht weiß, wie er die Miete bezahlen soll, ist das natürlich viel dichter dran als die Probleme von anderen. Aber für mich gehört zum Leben immer auch Nächstenliebe und eben der Blick über meinen Tellerrand.
Das ist nämlich das Schöne heute. Da landen wir so ein bisschen im Laufe dieser halben Stunde bei einem meiner Lieblingsthemen eigentlich, Nächstenliebe. Denn ich finde, der Sinn des Lebens besteht im Miteinander, nicht im Gegeneinander. Ja, nicht darin, sich abzusetzen von anderen, nicht vielleicht auch zu denken, ach, uns geht's besser oder im Vergleich mit anderen Menschen, sondern dass man zueinander kommt. Aber manchmal scheint es eben irgendwie schwer, das auch zu leben. Also darum wird es gehen heute. Und ich finde auch, Fakt ist, müssen wir nochmal sagen, wir befinden uns in Krisenzeiten mal wieder. Die letzte war 2015, die letzte große Krise. Bundespräsident Joachim Gauck hat damals in der Flüchtlingskrise gesagt, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Und jetzt, sagen manche Kommentatoren, habe ich gelesen, ist es fast andersherum. Unsere Möglichkeiten sind weit. Ja, wir hauen Billionen raus, um die Wirtschaft zu retten, aber unsere Herzen sind endlich. Wie siehst du das?
Ich denke schon, dass es manche gibt, bei denen das Herz eng wird, vor allen Dingen auch aus Angst, muss man sagen. Aber ich sehe doch auch große Weitherzigkeit. Also Menschen, die sich engagieren, die weiter dabei bleiben, die mir schreiben, was für Ideen sie haben, wie sie anderen helfen könnten. Also wir sind ja immer wieder dabei zu sagen, jede Krise ist ein Charaktertest. Und da zeigt sich eben auch, dass manche sehr weitherzig sind und andere sehr hartherzig. Jetzt geht es nur um mich, um uns, um unser Land. Und das finde ich traurig, weil es ist erwiesen, dass Menschen, die solidarisch sind, die sich für andere engagieren, dass die glücklicher sind. Das ist nachgewiesen. Die haben mehr Glückshormone, die sie ausschütten, weil sie sich engagieren und weil sie das Gefühl haben, ihr Leben macht dadurch auch Sinn, dass sie nicht nur auf sich selber gucken, sondern auch auf andere. Und das muss ich sagen, scheint sich für mich immer wieder zu bewahrheiten. Die weitherzig sind, die an andere denken, kommen mir auch glücklicher vor.
Ist das, du sagst, erwiesen? Gab es da Forschung?
Gab es Umfragen? Ja. Also Glücklichkeitsgrad, was fühle ich? Und da hat sich das ganz eindeutig gezeigt. Das sind die glücklicheren Menschen.
Lass uns mal die verschiedenen Themen, die wir eben schon angerissen hatten, durchgehen. Also Flüchtlingshilfe beispielsweise. Du hast es eben schon erwähnt. Da sind 47 Kinder jetzt vor 2 Wochen in Niedersachsen gelandet. Die werden jetzt, ich glaube, 13 davon in Niedersachsen auch verteilt, andere auch in andere Bundesländern. also aus überfüllten Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln. Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein oder ist das trotz dieser geringen Zahl auch gelebte Mitmenschlichkeit?
Das ist natürlich auch gelebte Mitmenschlichkeit und viele haben sich dafür engagiert, dass überhaupt das möglich ist. Ich muss sagen, mir ging dann die Nachricht noch nach, es sollten 52 sein, die hätten reisen dürfen, aber 5 waren gar nicht reisefähig. Die waren so schwach, dass sie gar nicht hätten fliegen können. Also sowas geht mir dann schon sehr zu Herzen und sehr nah. Und ich denke an die, die aussortieren müssen in so einem Lager. Ihr dürft raus, ihr seid die Glücklichen und die anderen müssen bleiben. Aber immerhin 47 kann man auch so sagen. Und ich finde auch toll, dass sie aufgenommen werden in Familien, in Einrichtungen. Es gibt aber viel mehr Städte und Einrichtungen, die Kinder ja aufnehmen würden. Aber mir schreiben immer wieder Leute, es gibt keine Landeerlaubnis, es gibt keine Einreiseerlaubnis. Also wir könnten als Deutschland auch in der Corona-Krise viel weitherziger sein, was das betrifft.
Die evangelische Kirche, die hat ja ein ehemaliges Forschungsschiff gekauft, also übernommen, um es ja ins Mittelmeer zu schicken, um dort Flüchtlinge aufzufischen aus dem Meer. Wie ist da der aktuelle Stand, weißt du das?
Ja, die sollte eigentlich Ostern aufbrechen zur ersten Rettungsmission, liegt jetzt aber in einem Hafen, Buriana, nördlich von Valencia. Und durch diesen Lockdown, Corona, konnten also die letzten Arbeiten da an dem Schiff nicht vollzogen werden. Das meiste ist fertig, heißt es, und sie hoffen drauf, bald auslaufen zu können. Wir müssen sagen, dass im Moment aktuell überhaupt keine Seenotrettungsorganisation im Mittelmeer unterwegs ist. Da ist jetzt niemand, der retten könnte, und deshalb ist das ungeheuer wichtig. Die libysche Küstenwache ist unterwegs, aber was die machen, ist ja bekannt. Die bringen die Leute zurück Richtung Nordafrika.
Bist du in dieser Richtung auch aktiv? Du machst vieles.
Terre des Hommes, also genau. Ich bin beim Kinderhilfswerk Terre des Hommes engagiert, bei Sea-Watch jetzt nicht unmittelbar.
Ja.
Aber ich finde es symbolisch gut. Ich meine, das ist ganz klar, die evangelische Kirche in Deutschland kann nicht mit einem Schiff alle Flüchtlinge retten. Und ich weiß, auch wenn jetzt wieder jemand sagt, ach, wir können nicht ganz Afrika aufnehmen, natürlich nicht. Aber ich finde, es ist Christenpflicht oder ich sag mal Menschenpflicht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Du darfst doch Menschen nicht einfach ertrinken lassen. Dann sagen wieder andere, das sind da nur Anreize für Schlepperbanden. Bei vielem kann man so argumentieren, aber erstmal geht es um Menschen in akuter Not. Terre des Hommes ist engagiert in anderer Richtung, vor allen Dingen für Kinder. Einerseits Kinder in Deutschland, das ist mir auch ganz wichtig. Auch in Deutschland sind Kinder arm, anders arm als auf den Philippinen oder in Indien. Aber natürlich die Situation in Indien gerade, wo Terre des Hommes sehr engagiert ist, ist katastrophal. Die Kinder gerade und Jugendlichen in der Bekleidungsindustrie, die sind von heute auf morgen entlassen worden. Und da gibt es kein System, das die irgendwie auffängt. Die müssen sehen, dass sie irgendwie nach Hause kommen. Das ist für viele ein ganz großes Problem. Aber haben nichts in der Tasche. Da gibt es nichts Erspartes, auf das sie zurückgreifen könnten.
Ja, Corona hat unglaublich viele Dinge noch verschärft. Ne? Das ist wie so ein Brennglas, das viele Konflikte noch mal weiter anheizt. Du hast gerade selber gesagt, Kinder in Deutschland. Ich glaube, da wurde jetzt auch verstärkt hingeguckt, dass man merkt, oh wei, also denen geht es nicht gut in ihren Familien häufig. Darüber haben wir auch in den letzten Folgen auch schon mal gesprochen.
Ja, und da geht es mir aber auch, sage ich jetzt noch mal, Entschuldigung, aber um diese Wertigkeit. Gestern in einem Kommentar hat jemand gesagt, da wurde mit einer Bazooka Geld in die Industrie, vor allen Dingen in die Autoindustrie gepumpt. Ja, aber die Familien haben bis jetzt eine kleine Wasserspritzpistole noch nicht mal abgekriegt. Und ich denke sehr an die Kinder. Also dass Dänemark zuallererst Kitas und Grundschulen öffnet, wir aber sagen Abschlussklassen. Das zeigt auch was. Deutschland ist die Abschlussklasse wichtig. Die anderen denken eher an die Kleinen, die sich überhaupt nicht wehren können. Und du weißt nicht, wie es ihnen zu Hause geht.
Nochmal zurück zur Flüchtlingshilfe. Was würde da noch gehen, deiner Meinung nach?
Also das eine sind die unbegleiteten Minderjährigen. Ich finde, die müssen aus den Lagern raus. Sie hätten schon längst rausgemusst. Natürlich muss es europäische Lösungen geben. Ich weiß auch immer, das ist das Gegenargument. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Da werden wir wohl 4.000 Flüchtlinge aufnehmen können, die unbegleitet in diesen Lagern sind. Mädchen und jungen Jugendliche auch. Da kriege ich dann sofort, wenn ich sowas sage, weiß ich jetzt schon, bitterböse Mails. Die würden dann alle ihre Familien hinterherziehen und das dürften wir nicht machen. Das seien nur Anreize für Sozialbetrüger und so weiter. Das ist wirklich Hartherzigkeit.
Aber weißt du was? Ich glaube, das meinte ich nämlich vorhin, als ich gesagt habe, dass gerade diese andere Krise, die Corona-Krise, das so die Herzen verengt eventuell. Ich muss da immer häufig an Martin Luther King denken, der große Bürgerrechtler gegen Rassentrennung in den USA. Der hat mal sowas gesagt wie, frei übersetzt, Menschen hassen sich, also Hass ist jetzt ein starkes Wort, aber so hat er es gesagt, sie hassen sich, weil sie voreinander Angst haben und sie haben Angst voreinander, weil sie sich nicht kennen. Und ich finde, das passt da, weil es typisch ist. Man hat keinerlei Einblick in dieses Leben und deshalb fällt es auch so leicht, sich davon komplett fernzumachen, sich da empathisch reinzufühlen in diese Not. Und es ist einfach schwierig, dort Beziehungen aufzubauen, wirklich jemanden zu kennen und dann zu helfen, zu retten. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist mir auch ganz klar. Also die Flüchtlinge sind irgendwie eine anonyme Masse, von denen wir gar nichts wissen. Wenn es dann, sag ich mal, um die 10 Jungen oder wie viele es waren auf den Philippinen in einer Höhle geht und wir Tag für Tag mitbangen und diese Kinder vor Augen haben, was denen gerade passiert, dann will die ganze Republik denen helfen und sie aufnehmen. Und das ist schon das Problem. Wenn wir ein Einzelschicksal sehen, dann sagen wir, Mensch, dem Jungen muss doch geholfen werden und den nehmen wir auf. Und wenn wir dann sagen, da sind 50.000 oder so, dann sind das zu viele, als dass wir ein Gefühl dafür bekommen könnten oder Empathie entwickeln könnten. Aber ich finde ganz toll, dass viele Städte in Deutschland sagen und auch Familien, wir würden jemanden aufnehmen. Und ich finde, dem muss auch nachgegeben werden. Es sind ja Plätze da und es sind Menschen da, die sagen, wir machen das Herz jetzt weit. Und deshalb finde ich, das ist eine Pflicht dann auch, diese Kinder herzuholen. Und außerdem finde ich, es ist eine europäische Solidaritätsfrage, dass wir nicht sagen, ja, Griechenland hat halt Pech, die sind halt am Mittelmeer. Wir hier oben im Norden, wir haben die kleine Küste, da kommt sowieso keiner an. Das war das ganze Schengen-Abkommen, hat mich schon immer geärgert, weil es so leicht ist zu sagen, man muss da Asyl beantragen, wo der Mensch ankommt.
Lass uns mal noch auf eine andere Baustelle schauen, aktuell hier bei uns in Deutschland. Seit Corona ist die Hilfe für Obdachlose auch zusammengebrochen. Selbst kirchliche Dienste haben sich zurückgezogen, habe ich gelesen. Wenn das so ist, wie kann das sein?
Das kann ich mir offen gestanden jetzt nicht vorstellen. Jetzt habe ich auch keine Zahlen da, aber ich bin ja auch Mitherausgeberin der Straßenzeitung Asphalt. Und da gab es große Solidarität. Als klar war, wir können im April keine Zeitung drucken, weil die Verkäufer ja gar nicht auf die Straße dürfen. Und da gab es doch viel Engagement. Die Jugendherberge in Hannover ist geöffnet worden. Caritas und Diakonie engagieren sich da, dass die Obdachlosen dort ein Zimmer haben können. Einer hat dann auch geschrieben, also gut ging es ihm seit Jahren nicht, dass er wirklich ein Zimmer hat und sich waschen kann. Das können wir auch mal langfristig überlegen, was da noch möglich wäre.
Ja, in Hamburg wurden, glaube ich, auch Hotels geöffnet.
Ja, und das ist teilweise ja auch sinnvoll. Die stehen ja leer. Also es hat lange gedauert. Ich weiß, dass die Mitarbeiter bei Asphalt sich da sehr, sehr engagiert haben, dass das endlich möglich ist. Weil wir sollen uns alle waschen und wir sollen zu Hause bleiben, aber die haben weder zu Hause noch ein Bad. Ich habe in Hannover jedenfalls und in Niedersachsen das so erlebt, dass es für die Obdachlosen großes Engagement gab.
Gut, ja, gut zu hören. Auch da ist es ja übrigens, da sind wir auch, ich glaube, bei all diesen Themen, die wir heute durchgehen, sind wir ganz schnell bei Nächstenliebe und Barmherzigkeit.
Ja, ich will auch mal erwähnen, hier, also mein Nachfolger, Ralf Meister, der Landesbischof und alle Regionalbischöfe und die Leitung des Landeskirchenamts haben auf 10% des Gehalts verzichtet und das Asphalt gespendet. Das fand ich auch eine super klare Solidaritätsaktion, weil die einen kriegen einfach ihr Gehalt weiter, für die anderen bricht eine Welt zusammen. Also fand ich auch eine gute Aktion.
Ich habe mich ein bisschen im Vorfeld schlau gemacht, mal wieder.
Sehr gut.
Aber war mir vorher gar nicht klar, dass im Christentum die Barmherzigkeit zunächst als eine Eigenschaft Gottes galt, aber Jesus dann der Erste war, der sie auch den Menschen gepredigt hat. Würdest du sagen, das war eigentlich so die zentrale Botschaft von Jesus? Der unique selling point, so würde man das im Business-Sprech sagen?
Ich denke schon, dass das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und mit den Gleichnissen, das wissen wir aus der Forschung, sind wir sehr nah an Jesus Original dran. Ich meine, was aufgeschrieben wurde, das waren ja dann schon viele Jahrzehnte nach seinem Tod. Aber dieses Gleichnis, dass die Zuständigen vorübergehen an dem Mann, der am Boden liegt und überfallen wurde. Und dann ein Fremder, der gar nicht zuständig ist, dieser Samariter, der hat eigentlich keine Verpflichtung seinerseits, sich um den Mann am Boden zu kümmern. Der kümmert sich. Der setzt ihn auf seinen Esel. Der bringt ihn zu einem Wirt und sagt, pfleg ihn, hier ist das Geld. Und wenn du mehr Geld brauchst, zahle ich, wenn ich das nächste Mal komme. Also es geht nicht darum, dass du zuständig bist, sondern wenn du einen am Boden siehst, dann bist du derjenige, der gefordert ist mit der Barmherzigkeit. Und das finde ich ein gewichtiges Beispiel. Ich muss sagen, für mich ist bei Jesus am beeindruckendsten, und das habe ich bei Martin Luther King gelernt, als ich 74 in den USA war. Da habe ich mich ja total begeistert für das, was Martin Luther King gesagt hat. Er hat gesagt, das schwerste Gebot, was Jesus uns hinterlassen hat, ist die Feindesliebe. Und das halte ich für einen richtigen Satz. Das ist wahrscheinlich am allerschwersten.
Die andere Wange auch noch hinzuhalten? Oder ist das ein anderes Bild?
Ja, darüber gibt es viele Ideen, dass Walter Wink, ein amerikanischer Theologe, hat mal gesagt, bei dem andere Wange hinhalten, ist es eigentlich die Demütigung des Angreifers, weil wenn er mit der Vorderhand zuschlägt und du hältst die andere Wange hin, dann muss er mit der Rückhand zuschlagen und das demütigt eigentlich den Angreifer, so zu schlagen. Das finde ich eine interessante Idee. Oder wenn du gezwungen wirst, eine Meile mitzugehen, das durften die römischen Besatzer, sie durften die Juden im Land zwingen, eine Meile mitzugehen. Und wenn du dann freiwillig die zweite Meile mitgegangen bist, dann hast du eigentlich den gedemütigt, der dich zwingen wollte.
Verstehe. Nochmal zu der Idee, Barmherzigkeit, erst eine Eigenschaft Gottes und Jesus hat sie unter die Menschen gebracht. Ist das stimmig?
Ist für mich stimmig und ich denke, es ist auch eine Lebenshaltung, barmherzig zu sein und nicht eben hartherzig. Das wäre für mich genau das Gegenteil von barmherzig und das hast du ja vorhin auch gesagt, macht die Herzen weit. Ja, das ist eigentlich eine Lebenshaltung, dass ich in dem anderen auch immer den sehe, der ich ja sein könnte. Ich könnte auf der Flucht sein, ich könnte alles verloren haben. War bei uns in der Familie immer ganz wichtig, weil meine Mutter alles verloren hatte, Großmutter in Hinterpommern. Und deshalb war immer wichtig zu sagen, wenn das anderen passiert, das könnten wir sein. Und wie ist uns denn damals begegnet worden? Und das ist, glaube ich, schon eine Frage der Haltung.
Wenn man diese Erfahrung nicht hatte, Margot, so wie du es gerade gesagt hast in deiner Familie, kann man Barmherzigkeit üben? Kann man das wie ein Muskel erlernen?
Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, ob du es lernen kannst, weil ich immer den Eindruck hatte, das ist so eine eigene Haltung. Aber ich denke schon, wenn du vielleicht dich darin übst, zu versuchen, zu verstehen, wie es dem anderen Menschen gerade geht. Das ist ja auch in der Seelsorge so. Ich versuche ja zu verstehen, zuzuhören, wie es jetzt diesem Menschen, der mir was anvertraut erzählen will, geht. Und dann hast du eine andere Haltung dazu, weil viele urteilen derartig hart über andere. Die wissen sofort, was richtig ist, was falsch ist und ordnen Menschen ein in ihre eigenen Muster. In dem Moment, in dem du versuchst, mal loszulassen von deinen Urteilen oder Vorurteilen und zu fragen, was geht denn in dem vor, dass es ihm so geht, dass er so redet, dann ändert sich die Haltung. Ich denke schon, das kannst du lernen.
Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Also für viele Menschen, die sich vielleicht schwer damit tun zu hören, naja, man kann ja vielleicht mal einen kleinen Schritt anfangen und dann hast du ja vorhin so schön gesagt, wenn man das tut, ist man auch viel glücklicher. Ich frage jetzt schon mal nach, du hast ja jedes Mal einen Bibelvers dabei.
Der dreht sich genau darum.
Passt der jetzt? Ja, passt der jetzt schon?
Ja, passt gut. Ich musste gerade schon lachen, als du mit Barmherzigkeit anfingst, weil ich habe mir auch für heute ausgesucht, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das steht in den Seligpreisungen. Und das ist genau der Punkt für mich. Eines Tages brauchst du nämlich Barmherzigkeit.
Ja, jetzt sag mir nochmal, ich bin ja nicht so bibelfest, das steht in den Seligpreisungen. Ja,
Matthäus Evangelium Kapitel 5.
Okay.
Und das ist, finde ich, einer der allerschönsten Texte der Bibel. Wenn Sie also Zeit haben, Matthäus 5 leicht zu finden, erstes Evangelium, Anfang vom Neuen Testament und dann das 5. Kapitel.
Warum? Einer der schönsten Texte?
Ja, da steht ja auch, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die Leidtragen, denn sie sollen getröstet werden. Das sind so schöne, ermutigende Lebenszusagen, die für mich ganz tief gehen. Und wenn ich Abendmahl feiere, dann ist es meistens so, dass es im Kreis stattfindet, wenn es nicht eine Wandelkommunion ist. Und am Ende sage ich dann dem Kreis einen dieser Sätze zu und ich merke, wie das die Menschen berührt.
Klingt ganz nach froher Botschaft.
Ist auch eine frohe Botschaft.
Ja. Eine weitere Baustelle, die wir heute so ein bisschen betrachten wollen, finde ich, ist der, hattest du vorhin auch schon anklingen lassen, der europäische Zusammenhalt gerade. Da gab es ja dieses Drama um Finanzhilfen für Südeuropa, die auch leiden unter der Corona-Krise. Die sogenannten Eurobonds, ich würde es mal unterschreiben, das sind Schuldscheine, für die alle Länder unterschreiben, also auch Deutschland. Das hieß, es gibt dann ein Zinsniveau für alle. Italien profitiert, kann sich günstiger Geld leihen. Für Deutschland würde es dann teurer werden als aktuell. Deine Meinung zu diesen umstrittenen Eurobonds?
Ich bin jetzt keine Finanzexpertin, aber dass wir als reiche Wirtschaftsnation den anderen zur Seite stehen, das halte ich für absolut richtig. Und Es tut mir fast weh. Ich bin ja eine Generation, die erlebt hat, noch wie Grenzen waren. Das wisst ihr Jungen gar nicht mehr. Ja, Jungspunde da. Also, dass du, wenn du von hier nach Italien gefahren bist, hast du vorher Geld gewechselt in Lira. Ja, dann hast du dann immer versucht zu rechnen. Ich glaube, es war zum Schluss 3,33 oder was weiß ich, weiß es nicht mehr genau. Oder wenn du nach Frankreich bist, französische Franc, dann hast du immer gehofft, du hast bei der Rückreise noch genug, damit du die Maut auf der Autobahn bezahlen konntest. Ja, die Grenzen, du wurdest manchmal noch angehalten, musstest den Kofferraum aufmachen. Das habe ich so als Glücksfall erlebt, als diese Grenzen offen waren und dann nach 1989 auch noch Richtung Osten.
Ja.
Da brauchtest du ja noch ein Visum früher in meiner Jugendzeit, wenn du nach Budapest wolltest, musstest du ein Visum beantragen. Ja, und dann, das war, fand ich, so ein Glücksmoment zu sagen, Europa ohne Grenzen, wir sind auch Deutsche, aber eben auch Europäer, dass das alles jetzt zunichte gemacht wird, mit schon mal mit diesen Grenzziehungen und dann jetzt mit diesen Auseinandersetzungen, müssen wir denn für die anderen zuständig sein? Ich würde sagen, ja, weil das sagen, ja, ich bin ja keine Wirtschaftsexpertin, aber das höre ich doch immer wieder von Ökonomen auch, dass die sagen, wir sind eine Exportnation und wir exportieren den größten Teil doch auch nach Europa, in andere europäische Länder. Wenn die nichts kaufen können, können wir nichts exportieren. Also wir hängen einfach doch alle zusammen. Und da vermisse ich auch wirklich Solidarität.
In der Zeit, in der großen Wochenzeitschrift, schreibt Bernd Ulrich, Kollege, Journalist, schreibt, die Deutschen können warm und solidarisch sein. Sie müssen es jetzt aber auch zeigen, sonst zerbricht Europa. Das ist ja auch der Gedanke, den du jetzt gerade geäußert hast. Warum fällt das so schwer?
Weil auf einmal so ein Nationalismus aufbricht. Ich denke, da war schon immer eine kleine Überheblichkeit gegenüber den Südeuropäern, die so eine größere Leichtigkeit haben. Und wir sind eben die disziplinierten Deutschen, meinen dann manche, aber gehen furchtbar gerne in Spanien und Italien Urlaub machen mit all ihren Vorurteilen. Also da haben wir, denke ich, wie soll man sagen, die europäische Idee gut gefunden. Aber nicht, wenn wir viel dafür zahlen müssen und dass dann Europa immerzu so schlecht gemacht wurde in letzter Zeit, darüber müssen wir auch nochmal reden, gerade durch die AfD und andere, die dann schon davon geträumt haben, dass wir austreten aus der EU. Das macht natürlich was mit Menschen, wenn Europa derartig schlecht geredet wird.
Dazu passt in der Folge des Artikels dieser Gedanke hier. Auch zur Frage, warum es Deutschland schwerfällt gerade vielleicht auch. Also es wird ja geholfen. Ne? Jetzt wollen wir jetzt nicht außen vor lassen, dass da auch viel Finanzmittel in Bewegung gesetzt werden. Der Rettungsschirm wird nochmal aufgepustet mit Geld. Das wollen wir nicht verschweigen. Aber in der Zeit las ich dann auch, dass es wohl den Deutschen einfach schwierig fällt, weil, pass auf, die Deutschen als gemeinsames, identitätsstiftendes Merkmal weniger die Liebe zum Land haben. Ja, kein Wunder bei der Vorgeschichte, sondern die identifizieren, definieren sich über Fleiß, Anpacken, Leistung, Wiederaufbau, Wohlstand schaffen, kurz Arbeit. So. Das führt dann aber dazu, dass du eigentlich aus diesem Wertekonstrukt auch die anderen Länder beurteilst. Ja, also wenn es denen schlechter geht, wie Griechenland in der Finanzkrise, dann haben die halt, die waren die halt nicht so fleißig wie wir. Wenn es jetzt Italien irgendwie strukturell nicht so gut geht, dann müssen die vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr anpacken oder so. Deshalb kommt dann Deutschland häufig als Oberlehrer, Mahner, Besserwisser. Ich wollte dich fragen, du hast so viele Kontakte, auch in den letzten Folgen hast du so häufig von Leuten erzählt aus Uganda und wo auch immer du Leute kennst. Hast du da mal Reaktionen bekommen aus Europa von Leuten, die gerade uns Deutsche auch nicht so ganz mögen oder verstehen?
Also ich habe mit einem Italiener gesprochen, der ziemlich bitter ist, weil er sagt, wir haben uns total alleine gelassen gefühlt. Ja, auf einmal, wo wart ihr denn da? Ihr habt dann geguckt, habt gesagt, ach, in Bergamo so viel Tote, dann müssen wir uns abschotten, das ist das Problem der Italiener. Ich meine, es hat sich dann gebessert, müssen wir sagen, zum Glück haben wir ja dann auch Menschen aufgenommen aus Frankreich und aus Italien in die Krankenhäuser, aber am Anfang war das, glaube ich, wirklich so und dass da eine gewisse Bitterkeit heißt, mehr als 50% der Italiener stehen der EU jetzt skeptisch gegenüber. Das hat sich massiv geändert durch die Corona-Krise und das tut schon ein bisschen weh und ich muss mal sagen, dieser deutsche Arbeitsmythos, da ist zum Teil sicher was dran an dieser Disziplin, die es bei uns gibt. Aber wenn ich jetzt nochmal springen darf, Entschuldigung, nach Indien, da arbeiten die Menschen tagtäglich, nicht 8 Stunden, sondern bestimmt 12 Stunden. Die kennen auch keinen Sonntag und keinen Samstag. Also verdienen trotzdem fast nicht genug, um ihre Familie ernähren zu können. Also das ist, ich halte das für einen Mythos, dass die Deutschen besonders viel arbeiten. Also ich habe Menschen in anderen Ländern gesehen, die schuften ihr ganzes Leben und das siehst du ihnen auch an. Mhm. Die schuften schon, bevor sie 15 sind. Und da finde ich, ist es manchmal so eine Überheblichkeit. Wir sind in einer guten Situation geboren und das, wir wurden ja auch sehr unterstützt nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade in Westdeutschland von den Amerikanern, dass diese Nation so aufgebaut werden konnte. Also dieses, wir haben unser ganzes Leben gearbeitet und die anderen eben nicht und deshalb haben wir es verdient. Mhm. Wir können dankbar sein, dass wir hier geboren sind und beispielsweise nicht in Pakistan.
Oder auch da fällt mir ein, Deutschland wurde die Hälfte aller Schulden erlassen, 1953. Also da gab es auch einen Schuldenschnitt. Ne? Sowas hat es auch schon mal gegeben.
Also ich fände das gut, wenn wir haben, du hast mich ja letztes Mal gefragt, was ich gerade lese. Und meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil wir überlegt haben, wie es unseren Eltern eigentlich ging. Das ist ein Buch, das heißt Wolfszeit und geht über die 10 Jahre 1945 bis 1955. Das finde ich total spannend, weil man so wenig weiß eigentlich über diese Zeit. Und genau der Schuldenerlass spielt natürlich auch eine Rolle. Oder beispielsweise, dass die Menschen entschädigt wurden dafür, dass sie im Osten Land und Heimat verloren haben. Ja, diese Zahlungen, die es da gab. Also das kam nicht aus dem Nichts, sondern die Menschen wurden auch ganz klar gefördert, aus der Krise herauszukommen.
Margot, wir fragen uns ja die ganze Zeit jetzt in dieser Folge, wie wir den Blick wieder weiten können, um anderen zu helfen. Und du hast vorhin schon gesagt, das macht auch glücklich. Ich würde jetzt mal sagen, mir ist nämlich Folgendes eingefallen. Um anderen zu helfen, muss man ja so ein bisschen ja, Empathie für sie wecken, für sie ein Gefühl. Ich würde mal jetzt auch sagen, sie lieben. Ich erinnere mich immer noch daran, im Religionsunterricht 5. Klasse hat mein damaliger Klassenlehrer gesagt, wenn ihr euch nicht selber liebt, könnt ihr auch keinen anderen lieben. Ich weiß nicht, kommt das auch aus der Bibel oder hat er das frei formuliert?
Es kommt tatsächlich auch aus der Bibel, weil Jesus mal gefragt wurde, was das höchste Gebot sei. Also wenn du im hebräischen Teil der Bibel die Gebote zusammenzählst, kommst du auf 613. Wow. Es gibt ganz viele Speisegebote, Reinigungsgebote und anderes mehr. Und ich finde, er hat das genial gelöst, indem er, es war ja eine Herausforderung, wollten ihn wahrscheinlich so ein bisschen pieksen. Und dann hat er gesagt, das höchste Gebot ist, Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das, finde ich, ist ja auch eine Lebenshaltung, so ein Dreieck der Verantwortung. Ich verantworte mein Leben vor Gott, ich liebe meinen Nächsten, was nicht heißt unbedingt Liebe, aber ich respektiere ihn und seine Würde, sage ich mal so. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch mich selbst lieben. Ich finde gut, dass das da drin ist, die Selbstliebe.
Ich würde fast sagen, also wir haben damals noch in der 5. Klasse gekichert, haben das gar nicht verstanden. Okay, ihr müsst euch selbst lieben, um andere zu lieben. Ich würd das nämlich fast, als ich darüber nachgedacht habe, umkehren. Ich glaube, wenn man nicht mit sich selber im Reinen ist, einigermaßen zufrieden, dann fällt es ja auch schwer, nach außen irgendwie zu geben und da zu sein, Solidarität zu leben, Barmherzigkeit zu leben, Nächstenliebe zu leben. Also, und da kam ich so zu der Idee, ob die Kirche nicht vielleicht auch stärker die Leute dazu bringen sollte, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Dass das die erste Baustelle vielleicht ist.
Da ist sicher etwas dran, weil ich schon den Eindruck habe, die Hartherzigen, von denen wir gesprochen haben, sind oft auch sehr bitter. Ja, es gibt ja sehr bittere und verhärmte Menschen, die ständig zurückblicken und sagen, das habe ich falsch gemacht und da wurde mir keine Chance gegeben und nur auf das halbleere Glas blicken und diese Bitterkeit dann nach außen auch tragen. Und ich denke dabei auch an das Thema Vergebung, das habe ich oft erlebt, auch in Seelsorgegesprächen. Die Vergebung geht für mich gar nicht so sehr um den anderen. Also wenn du mir jetzt was angetan hättest, dass ich dir vergeben müsste, sondern nach meiner Erfahrung macht Vergebung eben auch frei. Wenn ich mich dran verbeiße, was mir angetan wurde, dann finde ich keine innere Freiheit mehr. Wenn ich die Kraft habe zu sagen, vergebe ich jetzt, vergessen nicht, das wissen wir ja alle, vergessen wird es nicht, aber ich kann das jetzt vergeben, was mir angetan wurde, dann habe ich eine innere Freiheit gefunden. Niemand kann dazu gezwungen werden, zu vergeben, das ist mir auch ganz klar. Aber wer das kann, die Menschen, die ich erlebt habe, das sind Menschen, die dann auch mit sich wieder klarkommen und nicht in dieser Bitterkeit, mir wurde so viel angetan in meinem Leben, mir geht's so schlecht. Ich glaube, es geht auch um innere Freiheit.
Aber ein Riesenschritt, ne? Schwierig zu erarbeiten.
Das ist schwer, braucht wahrscheinlich auch Jahre und wird nicht jeder auch können. Ich kann nur noch mal sagen, da wo ich es erlebt habe, fand ich es auch bewundernswert. Ich meine, nehmen wir mal so einen Menschen wie Nelson Mandela, ja? Der hat, ich glaube, die ganze Welt hat ihn geliebt. Der kommt nach 27 Jahren aus dem Gefängnis und beschimpft nicht alle und sein Schicksal und 27 Jahre Gefängnis und wie schlimm. Der kommt da raus und strahlt die Welt an und geht auf seinen, sage ich mal, Widersacher zu. Ich denke, das hat den Menschen auch derartig imponiert und der wirkte doch immer wie ein sehr glücklicher Mensch. Mhm. Und hat, ich habe den dreimal erlebt, einmal ein bisschen näher, zweimal von Ferne und hab gemerkt, wie, was für ein Charisma der hatte, was für eine Ausstrahlung, die die Menschen begeistert hat und ja auch glücklich gemacht hat.
Wie kommen wir jetzt von Nelson Mandela zur Klimakrise? Aber auf jeden Fall auch noch ein Thema.
Das musst du jetzt schaffen.
Na, ich habe eine Idee. Vielleicht nehmen wir einfach eine unserer Zuhörerinnen. Wir haben ja jedes Mal, fragen wir sie am Hörer, also am Radio oder wo auch immer sie uns gerade verfolgen, auf dem iPad oder auf dem Smartphone. Sie können mitmachen oder Anregungen in unsere Sendung mit reinbringen, in unseren Podcast. Und das hat auch Margit Clemens getan, denn wir wollen jetzt auch noch über das Klima reden, auch so ein Thema, was gerade hinten runterkippt. Und ich fand, da waren so ein paar Anregungen dabei, über die wir jetzt gleich in der Folge noch genauer sprechen können. Also hören wir mal rein von Margit Clemens, bitte.
Ich bin Margit Clemens aus Oldenburg. Ich habe 3 Kinder und 4 Enkel. Und viel mehr als vor Corona habe ich Angst, dass meine Kinder mal unter dem Klimawandel sehr leiden müssen. Denn im Moment wo sich alle Menschen mit Corona beschäftigen, wird in der Politik sehr viel Geld verteilt. Zu großen Teilen an Industrien und Wirtschaftszweige, die klimaschädlich sind. Und damit wird die nächste Krise um ein Vielfaches größer als die jetzige. Waldbrände und Wetterextreme haben wir, Dürre haben wir im Moment und jetzt schon. Und es wird weltweit viele Gegenden geben auf der Erde, die gar nicht mehr bewohnbar sind. Wenn die Menschen ihre Heimat verlassen müssen, dann wird es zu Verteilungskriegen kommen. Und die Zukunft ist nicht mehr lebenswert. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht schaffen, diese Krise oder dieses Unglück zu verhindern. Meine Frage ist, ob wir auch dieser Krise frühzeitig entgegenwirken können, wenn sich Gesellschaft, Politik, Kirche und Wissenschaft zusammentut, um die grausame Entwicklung zu verhindern.
Ich glaube, mit der grausamen Entwicklung meint Frau Clemens, das, was sie gerade beschrieben hat, dieses düstere Szenario, dass hinter der Corona-Krise noch eine viel größere lauert, eben die Klimakrise. Puh, große Frage, großes Problem. Was meinst du dazu? Ist Corona das ganze Thema? Ist das schlecht fürs Klima?
Ja, auf den ersten Blick ist es natürlich ganz gut fürs Klima, weil auf einmal die Flugzeuge am Boden sind, der Autoverkehr nachlässt und wir sehen, es geht auch so. Das finde ich, ist vielleicht sogar eine kleine Lehrstunde, was möglich ist eigentlich. Wir müssen nicht alle permanent reisen. Jetzt betrifft es uns so unmittelbar in unserer Angst. Das ist ja das Problem. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Wenn wir ganz viele Flüchtlinge sehen, dann ist es irgendwie abstrakt. Und auch die Klimafrage ist für uns sehr abstrakt. Wenn wir dann auf einmal sehen, es ist so heiß wie im Sommer 2018. Die Felder verdorren, es kann nichts mehr angepflanzt werden. Die Bäume haben nicht genug Wasser. Dann wird es auf einmal zur persönlichen Nachricht. Das ist ja immer so, wenn du was da allgemein weißt, auf einmal persönlich erfährst. Ich denke, es gab jetzt aber so viele schnelle Entscheidungen. Da sehen wir mal, was politisch möglich ist, wenn der Wille da ist, der politische, und wenn die Bevölkerung das mitträgt. Vielleicht ist das auch eine Ermutigung in Sachen Klima, jetzt auch mal schneller zu Entscheidungen zu kommen. Also mich hat zum Beispiel aufgeregt die ganze Zeit, das Tempo 130 wird lächerlich gemacht. Dabei wissen wir, das wäre ein substanzieller Beitrag. Ja, die Autoindustrie hat betrogen mit ihren Abgasen, ja, und will jetzt auch noch helfen für diese alten Autos. Also ich bin auch absolut dafür, wenn jetzt wirtschaftlich gefördert wird, dann muss es klimaverträglich sein, was da gefördert wird.
Und wirkt fast wie Peanuts jetzt gerade, die Aufregung über Tempo 130 auf Autobahn. Der Bundespräsident Steinmeier hat auch gesagt, vielleicht, also im Zuge dieser Corona-Krise, vielleicht haben wir geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer höher, schneller weitergeht. Und das war ein Irrtum. Ich glaube, das merken oder denken oder fühlen viele gerade so, dass jetzt möglicherweise ein Zeitpunkt ist, umzudenken.
Ja, wir sind ausgebremst. Von heute auf morgen, ganz, ganz plötzlich. Und da gibt es Zeit zum Nachdenken. Eine Zeit lang wurde ja so getan, als sei die Klimakrise jetzt nur das Thema der Jugend. Und das fände ich problematisch. Es wird die Jugend am meisten treffen. Also wir Alten, jetzt meine Generation, wir werden wahrscheinlich noch relativ im Frieden Abgang machen. Aber die Jungen müssen es ausbaden. Und zwar dann auch wieder zuallererst in den armen Ländern. Ja, die Dame eben im Telefon hat das ja gesagt. Also es trifft diejenigen, die sowieso schon um ihre Existenz bangen, mit Überschwemmungen beispielsweise, dramatischen.
Vielleicht auch noch eine Anregung von mir an Frau Clemens. Das fand ich nämlich auch ein interessanter Gedanke. Also, dass der Umgang mit Corona vielleicht eine Lerngeschichte des zivilisatorischen Fortschritts ist, weil es eben in vielen Ländern auch einen solidarischen Umgang jetzt gibt. Und vielleicht lässt sich diese Erfolgsgeschichte, wenn es am Ende eine Erfolgsgeschichte wird, und danach sieht es ja im Moment in Deutschland auch aus ein bisschen, könnte man das auf die Klimakrise übertragen. Hast du auch gerade gesagt, alle an einem Strang, Entscheidungen können getroffen werden und das Problem ist vielleicht auch irgendwie, wird besser erkannt und dass man das angeht.
Ich hoffe das, bin ja ein hoffnungsvoller Mensch und denke, wir haben vielleicht auch ein gewisses Umdenken. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, muss man ja auch mal sagen, Heiko Maas betont das immer wieder, eine 250.000 Menschen, Deutsche, mussten aus aller Welt zurückgeholt werden. Und das ist doch auch interessant, dann wollen alle zurück nach Hause, nach Deutschland mit ihrer ganzen Sehnsucht, sonst wohin auf die Malediven zu fliegen. Muss ich auf die Malediven? Ist das eigentlich so wichtig? Oder kann ich nicht auch sagen, Mensch, an der Ostsee ist auch tatsächlich doch ganz schön. Also muss ich dauernd fliegen? Also kann ich nicht mich einschränken? Und sind wir jetzt hier, wenn wir nicht so viel reisen, wirklich so eingeschränkt in unserer Freiheit? Darüber können wir wirklich mal nachdenken.
Mhm. Wo wir hier eh drüber nachdenken in dieser Folge unseres Podcasts.
Ja, ich meine Kreuzfahrtschiffe jetzt. Also
ja,
ich weiß nicht, ob das noch ein Sehnsuchtsort für viele Menschen ist. Wir wissen ja, dass das wirklich die unökologischste Art ist, Urlaub zu machen.
Plus zu Hungerlöhnen, Ausbeutung von Menschen aus anderen Ländern, die da unten unter Deck schrubben und hart arbeiten. Margot, ich wollte noch gerade sagen, wir haben jetzt also drüber nachgedacht, was für Baustellen es noch gibt und wo wir vielleicht unseren Blick jetzt mal wieder hinwenden sollten, wo wir helfen können, Nächstenliebe, Barmherzigkeit üben. Ich habe noch ein Zitat, habe ich ja jedes Mal und vielleicht passt das auch ganz gut. Ist aus dem Talmud, ja, bedeutendes Schriftwerk des Judentums. Wem es gelingt, das Leben auch nur eines Menschen zu erleichtern, den wird es einmal angerechnet, als hätte er die Welt gerettet. Und weißt du, was lustig daran ist? Das ist doch eigentlich eins zu eins das, was du vorhin als Bibelvers hattest, oder?
Ja, das stimmt. Das passt genau zueinander. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Guck mal. Sehr schön. Ja, und ich glaube, das passt auch aus dem Talmud, weil wir müssen ja wirklich gerade beides. Wir müssen einzelnen Menschen helfen, ob das jetzt Flüchtlingshilfe ist oder Obdachlose, und die Welt retten. Das klingt so pathetisch. Aber glaubst du, dass beides zu schaffen ist?
Doch, denke ich schon. Und mir wurde ja immer mal unterstellt, ich wäre so eine naive Weltretterin. Aber ich will schon immer noch die Welt verbessern, auf jeden Fall.
Du hast Hoffnung. So. Und Hoffnung übrigens ist eine Tatsache, ja, mit Betonung auf Tat. Also tun, machen wir alle im Kleinen. Und das war jetzt auch schon der Hinweis auf unsere nächste Folge. Wir wollen nächstes Mal darüber sprechen, wie wir hoffnungsvoll und hoffnungsfroh durchs Leben gehen können. Und dann sehr gern auch wieder mit Ihren Anregungen, Ihren Ideen für unser Gespräch hier zu zweit im Podcast Mensch Margot. Den können Sie ja hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mitmachen wollen, Ideen haben, schreiben Sie uns unter menschmargot@ndr.de. Zusammengeschrieben und klein. Oder eine Sprachnachricht. Das geht über die NDR Niedersachsen App auf Ihrem Smartphone. Können Sie kostenlos runterladen. Und wenn Sie die öffnen, gehen Sie unten mal auf Mitmachen. Da können Sie uns eine Sprachnachricht senden. Und Margot, ich schlage vor, du hast mal wieder das letzte Wort.
Bleiben Sie behütet.
Sehr schön.
Mensch Margot. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.